Studie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar ist heute der Patrick bei mir. Patrick, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Servus Claudia, ja, sehr, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem neuen Podcast. Ich kenne deinen Account ja schon doch einige Jahre und verfolge das, was du tust und habe mich sehr gefreut, wo ich dann gehört habe, dass du dein neues Projekt beginnst. Deswegen erstmal herzlichen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Man hört es heraus, ich bin der Patrick, auf Social Media bekannt als der Wildtiroler, Teil von Vollwild, also vielleicht ein oder andere kennt uns schon oder unsere Filme von Wildfilm Austria auf Hand und Demand. Ja, von meines Zeichens Südtiroler, ich lebe schon einige Jahre in Wien, bin da in Wien auch zur Jagd gekommen und dann in diese ganze Social-Media-Welt hinein.
Genau, da kennen wir uns auch her, ne?
Genau, da
Noch
haben wir uns
bevor du deinen
kennengelernt.
Jagdschein hattest, das weiß ich noch.
Ja, genau, du hast mich schon auf dem Weg zum Jagdschein ein bisschen begleitet und da sage ich dir schon mal herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das ein oder andere Posting zu Psychologie in der Jagd hat mich dann ja auch in meinen ersten jagdlichen Schritten begleitet.
Sehr
Deswegen
gut.
freut mich das sehr.
Sehr gut. Ich glaube, wir ticken auch ähnlich. Deswegen wollte ich auch unbedingt dich als Gast hier haben, weil ich glaube, du hast dieselbe Einstellung wie ich. Jagd ist mehr als nur Schießen. Und was mich natürlich interessiert, ist die Persönlichkeit hinter den Jägern. Also für dich zum Ablauf. Ich stelle dir Fragen, die stelle ich allen Gästen im Podcast. Du bist jetzt ja noch in der Vorproduktion, das heißt, du konntest noch keine Folge mit anhören und möchte damit einfach transparent und ungeschnitten. Also deswegen, wenn du Schimpfwörter sagst, pass bitte auf. einfach transparent nach außen zeigen, welche Charaktere hinter der Jagd stehen. Auch vielleicht mal mit, ich sag mal, der Absicht, da eine kleine Studie draus zu machen, dass wir eben Jäger nicht nur Psychopathen sind, so wie das so der ein oder andere Jagdgegner eben behaupten möchte. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über dich gehört. Wir lernen dich gleich auch noch viel besser kennen. Ich würde einfach sagen, wir gehen rein in die Fragen. Und ich bin gespannt, wo uns die Folge so hinführt. Genau. Erster Themenblock, jagdlicher Werdegang und prägende Momente. Was würdest du sagen, lieber Patrick, ist der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn bis jetzt?
Ach, das ist eine wirklich schwierige Frage, weil ich das Glück habe, doch einige sehr, sehr schöne jagdliche Momente erleben gedurft zu haben, die, glaube ich, jeder Einzelne mich ja auf das geprägt hat, was ich heute über die Jagd weiß und wie ich dazu stehe. Mein jagdlicher Werdegang begann eigentlich früher als gedacht. Also ich habe erst mit Anfang 30 den Jagdschein gemacht, aber schon als Kind war ich eigentlich von der Jagd immer begeistert. Also es gibt von mir so eine ganz, ganz herzige Fotoaufnahme, wo ich so 6 oder 7 Jahre alt bin, mit Tiroler Hut und mit Büchse, die mir mein Opa damals gebaut hat, seine Holzbüchse. Und da war ich schon bei uns und bei unseren Gästen zu Hause in Südtirol immer als das Jägerle bekannt. Also irgendwo hat mich das immer schon begleitet. Und als dann gute Freunde von mir in Südtirol in ihren 20ern begonnen haben, den Jagdschein zu machen und dann auf die Jagd zu gehen, haben sie gesagt, so Patrick, du gehst jetzt auch studieren. Jetzt hast du Zeit, mach jetzt endlich den Jagdschein. Und ich habe immer gesagt, ich habe im Studium leider keine Zeit, ich schaffe das irgendwie nicht. Und habe dann, wo ich dann zu arbeiten begonnen habe, hab gesagt, so jetzt ist der Moment, jetzt mache ich das. Das war gerade in der Covid-Zeit. Hatte dann einen Jagdkurs absolut digital, also das war alles remote bei uns damals, leider dann ja auch kein Kennenlernen der Leute und so weiter, also das Feeling war dann sicherlich noch nicht so da, aber die Leidenschaft war mit dem ersten Moment da dabei und das hat sicherlich auch schon ein bisschen was geprägt. Ich habe dann sehr viel Zeit gehabt in Lockdown, mich auf die Jagdprüfung vorzubereiten, habe das auch als sehr intensiven Moment oder sehr intensive Zeit wahrgenommen, also das grüne Abitur oder die grüne Matura, wie wir in Österreich sagen, war das auf jeden Fall und ja, wo dann am 23. Dezember war das bei mir damals, die Jagdprüfung stattgefunden hat und ich dann mit der Urkunde dann nach Hause Weihnachten feiern fahren durfte, das war schon irgendwo total prägend. Aber ja, so hat es ungefähr begonnen und seitdem viele, viele spannende Momente, also viele erste Male. Das erste Mal aufbrechen war sicherlich so ein prägender Moment. Da bin ich alleine im Revier draußen gewesen mit meiner damaligen Partnerin, die glücklicherweise mit dabei war, mit dem Handy dann dabei, YouTube-Video angeschaut, wie breche ich jetzt auf, weil das halt leider Gottes in der Jagdausbildung auch in Österreich nicht wirklich Teil der Ausbildung eben darstellt. Auch sicherlich ein prägender Moment und ja. Was gäbe es noch zu erzählen? Ganz viele Bergjagdmomente, die von wunderschönen Emotionen begleitet sind, aber auch von viel Schweiß, Anstrengung, wo es mal nicht mehr weitergeht, wo man mal einen Schuss versemmelt hat. Das ist sicherlich auch ein prägender Moment, wo man sich dann sehr, sehr viele Jahre sogar Gedanken macht. Das war bei mir der Fall in der Toskana, wo es mir mal passiert ist, auf Dammwildjagd, wo ich überschossen habe, wo ich dann sehr, sehr viel bis heute darüber nachdenke, warum habe ich das jetzt getan, warum habe ich jetzt den Schuss abgegeben. Ja, also positive wie negative Momente, ich glaube, das prägt einen in der Jagd und mit den Jahren kommt dann natürlich Erfahrung dazu. Man nimmt die Dinge dann ein bisschen vielleicht gelassener, aber nicht weniger ernst. So würde ich mal ungefähr umschreiben.
Ich fasse mal deinen prägendsten Moment so als die Weiterentwicklung auf.
Ja, sicherlich, ja.
Angefangen vom kleinen Jägerlehr, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja, genau.
Und dann dieser Moment, mit der Urkunde nach Hause zu kommen. Und dann diese ganzen, ich sag mal, jagdlichen prägenden Momente. Also ich fasse es mal als der prägendste Moment ist die komplette Weiterentwicklung zusammen, wenn es
Ja,
okay ist.
also vielleicht, um das auch noch zu sagen, dieser Moment, Jäger zu werden, wenn man das mit wirklicher Leidenschaft tut, war für mich ein lebensverändernder Moment. Also der Patrick vom vor der Jagdprüfung ist sicherlich nicht derselbe Patrick wie der, der die Jagdprüfung gemacht hat und dann auch wirklich diesen Lebensstil Jagd in sich aufnimmt. Also
Absolut.
ich glaube, es gibt definitiv den Unterschied zwischen denjenigen, die halt die Jagdprüfung ablegen, um das halt gemacht zu haben und das dann vielleicht nie wirklich auch betreiben, und diejenigen, die das Fieber wirklich packt, das Jagdfieber. Und dann, das ist eine lebensverändernde Entscheidung für mich auf jeden Fall gewesen.
Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Jagd Persönlichkeitsentwicklung ist. Weil man einfach Dinge erlebt, also das denke ich mir so oft, jemand, der nicht jagt, der kommt nie überhaupt in die Versuchung, sei es nur draußen zu sitzen und das Wild zu beobachten für Stunden. So, das macht ja
Ja.
keiner. Also niemand,
Ja, aber vor
oder
allem die
vielleicht ein
Entscheidung über
Fotograf.
Leben und Tod treffen zu dürfen, das ist ja ein
Absolut.
Privileg, was wir als Jäger haben, auch wenn es rechtlich natürlich anders zu bewerten ist, aber es ist durchaus ein Privileg, was wir da haben, aber auch eine große Verantwortung, und das auch in dem Bewusstsein wahrzunehmen, ist sicherlich auch lebensverändernd. Also, ja, ich komme so ein bisschen aus dem bäuerlichen Umfeld, ich habe auch als Kind schon mit Schlachten und Haustieren, Nutztieren zu tun gehabt. Aber dann regelmäßig wirklich draußen zu sein und zu sagen, mache ich jetzt den Finger krumm, nehme ich jetzt sein Leben, es verändert einen auch als
Absolut.
Persönlichkeit. Aber in einer positiven Art und Weise, weil man Leben, Tiere, die Umwelt und die Nutzung von Lebensmitteln, Fleisch einfach anders, betrachtet danach.
Absolut, absolut. Ich sehe schon, wir werden philosophisch. Gefällt mir sehr gut.
Das liegt mir sehr gut.
Sehr gut. Nächste Frage. Gibt es eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Bestimmte Erfahrung, also ich würde eher sagen, bestimmte Persönlichkeiten, die mich auf meinem Weg zur Jagd mitgenommen haben. Das sind sowohl Persönlichkeiten, die ich selbst in der Jagd erlebt habe, also Pirschführer zum Beispiel, meine erste Gams, die ich in Südtirol erlegen durfte, da hatte ich einen Pirschführer dabei, der deutlich über 60 war, Mitte 60 würde ich mal sagen, der wie selbst wenn eine junge Gams da den Berg hinauf ist und ich damals noch ein paar Jahre jünger, nicht ganz so schnell und leicht hinterhergekommen bin. Und das hat mir doch gezeigt, wie einen die Jagd auch fit halten kann und wie viel Lebensinhalt für den Herrn, der damals kurz davor seine Frau verloren hat und für den die Jagd wirklich zum Lebensinhalt dann geworden ist, also auch Stütze. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt und das habe ich auch mitgenommen, aber auch viele Freunde. Ich darf jetzt den Martin nennen, Hunting Fly Fishing Nature, meinen wirklich lieben Freund, mit dem wir Vollwild auch gemeinsam betreiben, der auch ein bisschen zu meinem jagdlichen Ziehvater geworden ist und dessen Einstellung zur Jagd und auch zum Leben mich sicherlich aufgrund dieses sehr, sehr engen Kontaktes geprägt haben und ja, sicherlich auch mitgenommen hat, also die jagdliche Einstellung, die Jagdpraxis auch ganz stark beeinflusst haben.
Genau, in welche Richtung haben Sie dich da beeinflusst?
Naja, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich schon sehr traditionsbewusst von meinem ganzen Wesen. Das war ich immer schon. Aber Martin lebt es zum Beispiel sehr, sehr praktisch. Also dieses in der Lederhose hinausgehen, es ist für ihn normal, aber Gut, das hat jetzt mit der Jagd selber noch nicht wirklich was zu tun. Also man hat es halt an. Aber es ist der ganze Umgang mit dem Lebewesen, wie pflege ich jetzt mein Revier, worauf achte ich, wie gehe ich mit dem Lebewesen draußen im Revier um, wie versuche ich im Revier Lebensraumverbesserungen zu schaffen. Diese praktische Anwendung von all dem theoretischen Wissen, was wir so in der Jagdprüfung und drumherum lernen, auch praktisch anzuwenden. Ich glaube, das kann man in der Theorie wissen, aber das dann auch praktisch zu leben, auch ethisch das umzusetzen, dafür muss man nicht Philosophie studiert haben, das muss man einfach wirklich leben.
Hast du auf jeden Fall schön beschrieben, also wie man da so, also man merkt es dir an, also ich meine, man sieht es dir auch an, gerade deine Traditionenbewusstheit, aber wenn ich dir so ins Gesicht schaue, also es ist wirklich dieses Leuchten in den Augen, ne? Und da wieder der Punkt, Jagd verändert, ne? Also, wobei ich habe mal gelesen, Jagd verändert nicht den Charakter, Jagd zeigt ihn. Habe ich noch nicht validiert, ob das so stimmt. Aber finde ich, sieht man es ganz schön und auch, ich sag mal, dieser bewusste Umgang.
Ja.
Dass es halt nicht nur Ballern ist, jetzt mal in sehr despektierlich ausgedrückt.
Absolut, ich bin hier vielleicht auch sehr als Genussmensch auf diese Welt gekommen. Also wer weiß schon, ob das schon in einem angelegt war und sich dann nur weiterentwickelt hat, wie du gerade gemeint hast, oder ob man sich dann da hinein findet, sage ich mal. Aber das Lebensmittel Fleisch, also das Lebensmittel Wildbret, Wildfleisch, das war für mich einer der Haupt Punkte dann auch die Jagd praktizieren zu wollen, weil ich wissen wollte, woher kommt das Fleisch und sowas dann auch ausüben zu können, das Fleisch weiter zu verarbeiten und dann eben auch genießen zu können. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch da, das lebt der Martin mir durchaus vor und da bin ich wahnsinnig dankbar, das auch miterleben zu dürfen und mitlernen zu können.
Super spannend auf jeden Fall. Ich habe es auch eben bei dir vor kurzem auf dem Blog gesehen. Ihr postet ja auch jede Menge leckere Sachen.
Naja, ich sage immer, wenn man die Bevölkerung, also die nicht jagende Bevölkerung erreichen will, dann geht, wie man so schön sagt, Liebe durch den Magen. Und welches schönere Produkt aus der Jagd, neben der schönen Natur und schönen Bildern von wildlebenden Tieren, wäre es denn als das Wildbret? Das ist leider viel zu schwer erhältlich für große Teile der Bevölkerung. Also da, glaube ich, haben wir noch eine große Aufgabe vor uns, das auch wirklich verfügbar zu machen. Aber dieses wahnsinnig tolle, nachhaltige, lokale Lebensmittel. Das ist doch der beste Botschafter, den wir haben. In
Ja,
einer Zeit, wo
definitiv.
viele Menschen über Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein nachdenken, und auch darüber, wo kommen meine Lebensmittel her. Also, wenn wir das nicht nutzen.
Definitiv. Ich sage auch immer, man muss sich ja nur die Kommentare angucken. Ne? Jagd-Content hat nicht immer nur positive Kommentare. Poste ich aber ein Steak, was irgendwie ja dann wieder ironisch ist, was ja auch ein totes Lebewesen ist, sind fast nur positive Kommentare drunter. Ne? Das ist wieder so, ich sag mal, welche Bereiche spreche ich an? Ne?
Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Urinstinkt, nicht? Also
Absolut.
das Fleisch, gerade dann auch noch gebraten oder gegrillt, das triggert uns Menschen wahrscheinlich in einer ganz, ganz tiefen Ebene. Also das kann man gut vorstellen, dass da halt sehr viele dann positiv darauf reagieren. Und selbst Leute, und das ist meine Erfahrung, die mit der Jagd grundsätzlich nichts anfangen konnten, ich habe das ganz oft in der Arbeit erlebt, also mit Nichtjägern, übers Fleisch und über das wertvolle Lebensmittel. Das war dann sehr, sehr gut vermittelbar. Und dass wir Jäger da auch ein Management dran betreiben müssen, um die Wildtiere, also auch als Anwalt des Wildes zu agieren, das verstehen dann die Leute plötzlich. Aber man muss es halt auch erklären.
Aber da haben wir auch den Punkt, den Bezug zum Lebensmittel zu verlieren, ne? Wenn ich ein Stück Fleisch zubereitet vor mir sehe, dann sehen sehr viele Leute nicht das tote Tier dahinter. Na, das ist dieser Punkt an Menschen, die in den Supermarkt geht, sich eine abgepackte Packung, was auch immer kauft, wo am besten noch eine glückliche Kuh drauf gedruckt ist, aber dann mit dem Finger auf die Jäger zeigen und sagen, du bist die Person, die es umbringt. Und du bist die Person, die das glückliche Tier umbringt, so in etwa, ne? Hat bestimmt auch was damit zu tun.
Ist eine absolute Dissoziation, die wir eigentlich da feststellen. Und ich mag da jetzt kein Bashing von Stadtmenschen, von urbanen Schichten betreiben, weil oft können die Menschen ja auch nichts dafür, dass sie den Umgang mit der Natur nicht gelernt haben.
Ja.
Aber dass man das Fleisch und das Lebensmittel im Supermarkt nicht, dass das wahrnimmt, was es ist und auch welche Herkunft es hat. Und das betrifft ja nicht nur Fleisch, das trifft ja auch auf Gemüse zu. Auch da hat man ja einen Einfluss auf die Natur und einen mehr oder weniger starken Fußabdruck, den man in der Natur hinterlässt. Da gilt es sehr viel mehr drüber nachzudenken, aber das ist halt bei vielen natürlich nicht sehr präsent, weil es auch notwendig ist. Wir haben heute nicht mehr die Notwendigkeit, über Überleben, also in dieser sehr basalen Art und Weise, wo kommt mein Essen her, nachzudenken. Und dementsprechend ist die Distanz da sehr, sehr groß. Und das ist
Auf
durchaus
jeden
meiner
Fall.
Meinung nach auch Aufgabe der Jägerschaft, da diese Distanz zu verringern und zu erklären. Und müssen wir eigentlich, wie soll ich sagen, kommunikativ sehr, sehr viel noch lernen, wie man da mit Leuten umgeht.
Auf jeden Fall. Da hattest du auch vor kurzem einen schönen Artikel geschrieben. Jagd im Fadenkreuz, glaube ich,
Ja,
hieß der.
genau. Ja.
Sehr, sehr empfehlenswert, auf jeden Fall.
Dankeschön.
Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter in den nächsten Themenblock. Ich glaube nämlich, der wird noch eine Nummer interessanter mit dir. Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagd ist ja für viele eine Passion, für manche beziehungsweise auch für viele einfach eine Verantwortung. Wie ist das für dich? Also wie würdest du das für dich beschreiben?
Ich glaube, das lässt sich nicht trennen. Also für mir wird schwer fallen, die Jagd als nicht als, als Leidenschaft zu betreiben, nicht aus Passion heraus zu betreiben. Dann wäre es irgendwo etwas Berufshaftes und selbst Berufsjäger, glaube ich, empfinden diese Leidenschaft für die Jagd immer weiter. Also ich glaube, das, wie vorhin schon gesagt, das liegt irgendwo ganz tief in uns Menschen drin, verwurzelt, dass man auf die Jagd geht. Das muss wohl ein Urinstinkt sein, der uns über die Jahrhunderttausende mitgegeben wurde oder in uns hineingeprägt wurde. Also von der Leidenschaft lässt sich das auf jeden Fall nicht teilen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und da kommen wir jetzt auf diesen sehr schwierigen Begriff der Weitgerechtigkeit zu sprechen, das ist dieses ethische Konstrukt drumherum. Und da muss ich jetzt ehrlicherweise, und da spricht jetzt der Historiker aus mir, sagen, das ist natürlich etwas, was sich erst relativ vor kurzer Zeit entwickelt hat. Also diese Betrachtung, wie nehmen wir das Tier als Mitlebewesen oder wenn man es aus einer christlichen Perspektive als Mitgeschöpf bezeichnen wollen würde, wie nimmt man das wahr? Und zwar haben wir da schon Beispiele, die sehr, sehr früh, gerade in der christlichen Ethik, auch begraben liegen begraben liegen, ja, oder
Begründet
begründet
sind, hätte
sind,
ich fast
danke,
gesagt. Kein
Wortfindungsstörung.
Problem.
Aber wie wir das dann ganz praktisch als Jäger und als praktizierende Jäger dann auch für uns umsetzen, darüber ein Nachdenken hat mehr oder weniger erst, würde ich jetzt mal behaupten, ohne es genauer darlegen zu können, über die letzten 200 Jahre begonnen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich würde sogar behaupten, dass die letzten 50 Jahre wir da sogar noch einen sehr viel stärkeren Trend dazu sehen, Tiere auch allgemein gesellschaftlich stärker zu vermenschlichen, ihnen aber auch ein bestimmtes Bewusstsein, Leidensfähigkeit, Schmerzfähigkeit zuzugestehen. Und das prägt die Jagd heute zunehmend. Also wenn ich mir junge Mitjäger anschaue, die gerade erst, so wie ich, vor ein paar Jahren oder die letzten 10, 20 Jahre die Jagdprüfung abgelegt haben und jetzt draußen praktizierende Jäger sind, dann merkt man schon, dass man da im Bewusstsein dieser Menschen einen sehr viel stärkeren Drang dahin sieht, mit dem Lebewesen auch in einer anderen Art und Weise umzugehen, als es vielleicht früher war. Der Respekt vor dem Lebewesen ist heute ein anderer. Natürlich diese Traditionen wie das Bruchgeben und den letzten Bissen und so weiter, das gab es alles früher auch schon. Das hat man schon einige Jahrhunderte bei uns praktiziert. Das ist etwas sehr Eigenständiges der Jagd im deutschsprachigen Raum, würde ich auch mal sagen, weil das kennen wir so aus anderen Teilen Europas oder auch der Welt. Nicht wirklich, sage ich mal. Natürlich gibt es auch schon zu Urzeiten bestimmten Respekt, dass man das tote Tier oder insbesondere auch die Eigenschaften des toten Tieres auch auf den Jäger übertragen versucht. Ne? Das heißt, eine Art Totemtier. Aber so wie wir heute mit der Kreatur umgehen, dieses Mitgefühl, was wir auch empfinden, ich glaube, das ist schon ein starker Trend der letzten Jahre. Also, dass man da das Lebewesen, das Wildtier anders wahrnimmt. Und ich finde es sehr, sehr positiv, dass man da sehr viel mehr drüber nachdenkt. Was mache ich jetzt? Wie beeinflusse ich da jetzt den Wildbestand, aber auch das engere Umfeld des Lebewesens, was man jetzt entnimmt? Welchen Einfluss hat das jetzt? Und das hat ja auch dann ganz ja, praktische Auswirkungen. Wenn ich jetzt die führende Bache entnehme, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die restliche Rotte. Aber in welcher Art und Weise und wie wir das auch wahrnehmen oder bereit sind, als Mitgeschöpfe eben zu betrachten, da hat sich sehr, sehr viel getan.
Ich denke auch, dass was in unserer Gesellschaft auch stark verankert ist, ne? Wenn man sich ja so in die anderen Länder umguckt, was da jagdlich noch so los ist, sind wir, glaube ich, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum da schon wirklich, ich will jetzt nicht sagen weit, also die anderen schauen ja auch auf, ich sag mal, einen schnellen Tod, auf ja, weit gerechtes Erlegen. Aber ich denke, dass wir hier also schon stark gefärbt sind von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vermenschlichung, was mittlerweile auch so ein Begriff ist, der eher negativ als positiv benutzt wird. Ist auf jeden Fall spannend, was da so abgeht. Und ich merke es ja auch durch mich und mein Tun und mein Account, dass da immer mehr Leute drüber reden. Ne? Dieses gerade dieses Emotionale. Wir hatten ja vorhin kurz gesprochen, dass das was ist, was auch immer mehr im Kommen ist. Nein, du sagtest, wir sind ja nicht mehr in den 60ern, wo man das alles unter den Teppich kehrt, sondern wo wir eben drüber reden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Zugangspunkt für Menschen, die sich nicht mit der Jagd auseinandersetzen. Ne? Hatte ich ja bei der Anmoderation gesagt, uns wird ja ganz oft vorgeworfen, Jäger töten nur aus Spaß am Morden. Aber ich kenne ganz, ganz, ganz viele, die sagen, genau dieser Schuss macht mir keinen Spaß.
Ja. Naja, die Gefühle rund um den Schuss herum sind widersprüchliche. Also mir geht es zumindest da sehr, sehr ähnlich wie dir. Das Töten selber macht mir keine Freude. Also da bin ich nicht so, dass ich sage, boah, toll, dass ich jetzt einen Rehbock habe töten dürfen, um es wirklich in aller drastischen Konsequenz auszudrücken. Ich freue mich darüber, dass es funktioniert hat, also dass ich jagdlich jetzt hoffentlich das richtige Stück selektiert habe, was ich jetzt entnehmen will und dass dann der Schuss gut geklappt hat. Darüber freue ich mich. Jetzt das einzelne Leben zu nehmen, daran habe ich keine Freude. Also da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, boah, super, also tolles Töten freut mich, aber für den Sinn der Jagd, also das jagdliche Management des Reviers damit betrieben zu haben, den Bestand ja dadurch insgesamt hoffentlich gestärkt zu haben, indem ich da jetzt das Tier entnommen habe, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und dass es dann auch geklappt hat, ne? Also, das ist ja diese Freude. Gott sei Dank, es ist alles gut gegangen, ich habe einen sauberen Schuss abgeben können, das Stück lag am besten im Feuer. Darüber ist die Freude dann natürlich groß. Die Erleichterung vielleicht ist sogar der richtigere Begriff.
Und
Bezüglich
da
dem
auch die.
Menschlichen, glaube ich, das ist aber auch eine widersprüchliche Sache, weil wenn es zu weit geht, man merkt es ja auch bei den Hunden ganz, ganz oft, dass man da schon ein bisschen die vielleicht sogar notwendige Distanz verliert. Das ist auch bei den Wildtieren durchaus so, dass man das liebe Reh, was so herzig reinschaut, für viele Menschen ist es ganz unverständlich, dass sowas dann getötet wird. Der Fuchs genauso. Aber weil du das auch angesprochen hast, die Sau. Da merkt man inzwischen auch von Weitgerechtigkeit, also da würde ich durchaus auch Kritik anbringen wollen. Gerade im deutschsprachigen Raum sind wir gerade schon dabei, irgendwo in die Bestände so arg einzugreifen. Klar, auch aus Seuchenschutzprävention, also die ASB ist natürlich Thema. Aber wie da zum Teil geweihtwerkt wird, kann man vielleicht den Begriff gar nicht mehr so verwenden. Also da wird einfach ausgelöscht. Dasselbe betrifft das Rotwild. Die sind halt nicht so die süßen Tiere, sage ich mal. Da fehlt mir dieses Bewusstsein für die Weitgerechtigkeit zum Teil dann schon wieder. Also da sind wir schon sehr, sehr weit. Da gebe ich dir recht. Da schaut auch gute Teile der Welt darauf, wie wir das so tun. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns da nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, in unserer moralischen Überlegenheit, weil Da sehe ich durchaus auch sehr, sehr kritische Tendenzen.
Definitiv. Ja, und das ist immer das, was ich ja für mich mache und auch immer jedem empfehle, dass zur Jagd doch immer eine gewisse Selbstreflexion dazugehört. Und das ist auch, was ich mich ganz oft frage. Und es kann sein, dass ich morgen sage, ich höre auf zu jagen, weil ich für mich die Rechtfertigung nicht mehr finde. Und ich finde, das ist also für mich persönlich eine wichtige Gratwanderung, weil ich niemals möchte, dass mein Ego überhand nimmt. Na, dass es sagt, ich muss das für mich und hier oder große Trophäe, was auch immer, sondern dass ich immer diese Reflexion dabei habe. Sowohl vor dem Schuss, aber auch also auch nach dem Schuss. Na, und der Trend in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich geht ja dazu, mehr Jäger, schneller, mehr und schneller und mehr und schneller. Und Thema Social Media sind wir auch wieder an dem Punkt, was wird gezeigt? Höher, schneller, weiter, mehr Erfolg. Alles richtig, keiner macht Fehler. Na, und das verzerrt das Ganze natürlich so ein bisschen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, weiter wirklich bedacht zu bleiben und demütig zu bleiben. Na, deswegen auch ganz wichtig, dass du das hier ansprichst. Auch die Kritik, die du damit bringst, finde ich sehr, sehr gut.
Für mich ist dieses offene Aussprechen einfach sehr, sehr wichtig, auch in dem Content, den wir machen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch als erste österreichische Publisher auf Hand und Demand durchaus eine Verantwortung haben, weil, und ich kann nur sagen, das hat mich wahnsinnig gerührt, wo wir jetzt in Salzburg auf der Messe waren und da wirklich kleine, also junge Burschen, also junge, hoffentlich angehende Jäger der nächsten Generation auf uns zukommen und sich da freuen, was wir denn da so machen und unsere Filme schauen. Und das ist wirklich Verantwortung, die wir da haben. Und deswegen ist auch wichtig, was wir da darstellen. Und zu dem Punkt von vorhin, für mich ist es durchaus ähnlich wie für dich. Ich sage mir immer, wenn ich irgendwann nicht mehr darüber nachdenke, was ich jetzt da getan habe und das gleichgültig wahrnehme, dann ist der Punkt wahrscheinlich gekommen, wo ich mit dem Jagen aufhören sollte.
Das ist ein guter Übergang zu der nächsten Frage. Gibt es einen bestimmten Grundsatz oder eine bestimmte Jagdethik, nach der du handelst?
Ich würde mal sagen, dass ich immer das vor meinem eigenen Gewissen vertreten kann, was ich jetzt tue. Das ist für mich ein Teil von Authentizität. Ich weiß, dieser Begriff wird heute oft überstrapaziert, aber mir ist er doch sehr, sehr wichtig, weil ich vor mir selbst versuche, authentisch zu bleiben. Das ist schwer zu definieren, was ist das, weil Veränderung gehört zu uns und auch unsere Einstellung. Und ich glaube, das ist auch ehrlich, zu einem selber, wenn man morgen sagen kann, das, was ich gestern vertreten habe, war Blödsinn. Also man darf ja, niemand, darf sich vom, Weiterentwickeln abhalten und vom Lernen. Dann bleibt man stehen. Aber dass man in dieser Art und Weise, wie man sich selber sieht, auch versucht, authentisch zu bleiben. So ganz nach dem, so, ich habe es für mich mal auf den Spruch gebracht, sei der du bist und werde der du sein willst. Das ist so ein bisschen so ein kleines Leitmotto, was ich mir gegeben habe. Und unter dem versuche ich mich da auch zu halten und zu bewegen.
Das ist ein schöner Leitsatz.
Selbstreflexion.
Ja,
Ja,
ich habe
danke.
das immer mit, ich muss abends noch in den Spiegel schauen können.
Ja, absolut. Und wenn ich irgendwann, und es gibt diese Momente, wo man sich, wie gesagt, also wo man mal gefehlt hat oder wo man sich fragt, warum habe ich das jetzt getan? Warum habe ich da jetzt nicht Nein gesagt und habe mich vielleicht auch drängen lassen zu irgendwas? Das betrifft ja nicht nur die Jagd. Dann muss man einerseits natürlich auch gnädig mit sich selber sein, weil wenn man diese Selbstreflexion so weit treibt, dass man mit sich selbst da praktisch ein Problem hat,
Ja.
dann ist das ja auch nicht mehr sinnvoll. Aber man muss diese Selbstreflexion so weit betreiben, dass man einfach sich überlegt, warum tue ich bestimmte Dinge, aus welcher Motivation heraus tue ich sie und will ich so betreiben.
Ja,
Und
ja.
wenn man da zu einem guten Schluss für sich selber kommt, dann glaube ich, macht man auch in der Jagd sehr, sehr viel richtig.
Das bringt uns auch zum nächsten Themenkomplex. Schöner Übergang, wie als wäre es geplant. Herausforderungen und Extremsituationen. Da, mal schauen, ob du es jetzt schaffst, eine Situation rauszupicken. Was war die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Ah, da habe ich sogar einige, also weil sie jeweils für sich jeweils herausfordernd waren. Die vorhin angesprochene erste Gamsjagd, da war es für mich zum Beispiel so, meine beiden Jagdfreunde, die da ebenfalls mit dabei waren, Die hatten am ersten Abend schon Jagderfolg. Für mich hat es nicht geklappt, obwohl wir wirklich ein starkes Gamsrudel auch vorhatten, aber da hat es mit den Distanzen nicht gepasst, mit dem Anpirschen dann. Dann sind uns Wanderer dazwischen gekommen, die das Rudel dann vertreten haben. Und so lief es den ganzen Tag. Und wir haben einfach also im Hochgebirge oben an dem einen Tag fast 10 Kilometer Strecke gemacht. Ich habe das dann am Handy nachgeschaut, wie weit wir da unterwegs waren. Ich war wirklich fertig. Und du kannst dir vorstellen, wie es dann halt so ist. Dann trifft man sich danach und die anderen hatten Jagderfolg und das wird dann natürlich auch entsprechend, wie soll ich sagen, also gefeiert,
Zelebriert.
zelebriert, danke. Und am nächsten Morgen gab es aber natürlich kein Pardon, nicht? Also geht es dann natürlich wieder raus und das war natürlich nicht so leicht. Und der ganze Tag dann da hatten wir am Vortag wirklich herrlichstes Frühherbstwetter. Aber an dem Tag hatten wir wirklich alle Jahreszeiten. Also von sehr, sehr heiß über windig und kalt, dann sogar Schnee und danach Regen. Und da musste ich dann die Gamsgeist, die wir dann schließlich dann am frühen Nachmittag endlich passend vorhatten, fast 40 Minuten im Regen liegend darauf warten, bis es soweit war. Und dann dieser Moment war magisch, aber halt dieses ganze Vorspiel, was wir da hatten, so anstrengend, dass es natürlich einen danach mitgenommen hat. Aber umso schöner war das Ganze dann. Das ist für mich bis heute eines der schönsten Jagderlebnisse. So ähnlich war das dann im selben Jahr, ein paar Monate später. Da bin ich auf eine Kiezgeiß, also in Deutschland eine Ricke, also Rehgeiß und Rehkitz.
Bayern sagen wir auch Geiß.
Ja, aber bin mir auch sicher, dass wir auch Zuhörer von bis weit im Norden haben. Deswegen gleich die Übersetzung mitgeliefert. Und ich wusste genau, dass die bei dem Sitz, da sind die immer wieder gekommen und das hat schon ein paar Mal nicht geklappt. Auch selbst verschuldet, weil ich ein bisschen zu nahe dort geparkt habe und dann also mit dem Auto dort am Feldweg gestanden bin. Und die Geiß war schon ein bisschen älter. Die hat es mitbekommen und das hat schon ein paar Mal nicht geklappt. Und da war es dann schließlich, das war kurz vor der Zeitumstellung, das weiß ich noch genau, weil ich mir gesagt habe, so, wenn ich das jetzt nicht schaffe, danach schaffe ich einen Abendausgang da definitiv nicht mehr, weil es zu früh finster wird und ich dann halt aus dem Büro nicht rauskomme. Und das war der Tag vor der Zeitumstellung und da war ich halt nochmal draußen und die sind halt fast wie auf der Minute ausgemacht dort erschienen. Nie passend gestanden. Dann hat es dann irgendwann doch geklappt und ich konnte das Kitz zuerst entnehmen. Und dann war es halt so schwierig. Die Geiß hat es mitbekommen und ich habe mir gedacht, so was mache ich jetzt? Habe dann den Blatter noch dabei gehabt, habe den Kitzfieb imitiert und damit die Geiß an mich noch gebunden. Aber die stand irgendwie so, dass ich sie von meinem Sitz aus einfach nicht gesehen habe. Die stand weiter oben, circa 60, 70 Meter den Hügel entlang. Es war keine Chance. Und dann habe ich mir gedacht, so Tür auf, das ist jetzt meine einzige Chance. Und dann habe ich sie auch wirklich gesehen, habe dann dort angestrichen, weiter gefiebt und sie weiter an mich gebunden, aber sie stand spitz. So habe ich wieder die Kugel nicht fliegen lassen können. Dann hat es die Tür zugehaut auf die Hände drauf. Zum Glück war das eine ganz leichte Tür. Aber in mir natürlich die Schweißperlen, oder hat an mir schon die Schweißperlen runtergeronnen. Und ich gedacht habe, so, wenn sie jetzt nicht abspringt, dann weiß ich nicht, wann sie es dann tut. Und dann hat sie sich aber gerade in dem Moment nochmal ein bisschen so breitgestellt, dass sie endlich die Kugel hat fliegen lassen. Das war für mich psychisch eine so mitnehmende Situation, die aber dann so eine Freude ausgelöst hat, dass jetzt dann das dann doch geklappt hat, dass ich das Kitz sauber habe ablegen können, die Geister noch an mich gebunden habe und dann trotz dieser schwierigen Situation dann das auch noch entnehmen konnte. Und das war für mich so eine psychisch aufwühlende Situation, über die ich mich aber dann so gefreut habe. Deswegen, ich glaube, da ist Freude und Leid ist vielleicht der falsche Begriff, aber diese psychische Aufwühlung sehr, sehr
Ja,
eng miteinander verbunden.
so eine richtige Achterbahnfahrt. Ich
Ja,
kriege
genau,
jetzt
so
richtig
Gefühle.
Gänsehaut beim Erzählen. Also
Ja.
ich kenne das von mir. Gerade Kids erschießen ist ein ganz, ganz großes Ding für mich. Ich finde das so schlimm und mir ist das so extrem wichtig. Ich meine, wir haben einen Abschussplan, wir haben eine bestimmte Anzahl von Kitzen zu schießen. Und ich versuche das immer schon so einzurichten, dass ich auch die Geiß mit erwische. Weil ich das. Da sind wir wieder beim Vermenschlichen. Ich mir vorstelle, als Mutter muss die ihr Kitz doch vermissen. Und das ist was, was mich unglaublich beeinträchtigt bei der Kitzjagd. Und das ist aber auch was, was ich weiß, Na, deswegen gehe ich genau das gezielt an, dass mich das im Schuss nicht beeinträchtigt, was da das Wichtigste ist. Und deswegen ist das auch ganz großes Kino, dass du sagst, okay, ich habe diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Es klappt, dann Chance verstrichen, nächste Chance verstrichen, dann haut es mir die Tür auch noch zu. Und dann noch ordentlich und sauber jagen zu können, das ist schon eine hohe Kunst.
Ja, ich habe das große Glück, dass ich dann in dem Moment relativ fokussiert bleiben kann. Also bei mir kommt dann die Aufregung im Nachhinein. Da bin ich auch dankbar darüber. Aber dieser Fokus, den habe ich mir Gott sei Dank halbwegs angewöhnt, auch wenn er für mich manchmal gruselig ist. Meinen ersten Jahrlingsbock habe ich innerhalb von einer Viertelstunde erlegen dürfen. Also ich bin auf den Sitz gekommen, saß dort, habe mich gerade eingerichtet und das hat keine 10 Minuten gedauert, dann war der da. Und da habe ich dann für mein Gefühl zu automatisiert gehandelt. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du fast schon zu sehr im Flow drinnen bist und dann einfach machst. Und dann war das damals leider so, der ist dann gute 20 Meter gegangen noch in das Waldstück, in das Anliegen, also es war Feldkante, ist dann in den Wald hinein und ist dann gerade hinter einem Baumstumpf verendet. Und weder mit der Wärmebildkamera war der zu finden und dann ist dann der Revierkollege gekommen und der hat den Hund dabei gehabt, weil ich habe mir halt dann echt gedacht, okay Patrick,
Krass.
du hast jetzt relativ automatisiert gehandelt, hast jetzt warst du jetzt wirklich aufmerksam genug für die Situation? Und du kannst dir das vorstellen, der erste Jahrlingsbock, da ist man natürlich grundsätzlich schon mal, wenn man das versemmelt, das
Ja.
würde einem sehr, also mich hätte sehr, sehr mitgenommen. Und Gott sei Dank ist der dann doch dort gelegen. Also das Schuss hat gepasst, es war alles sauber. Aber ich habe irgendwo so automatisiert in dem Moment für mich zu wenig reflektiert in der Situation gehandelt, dass ich mir danach wirklich Sorgen gemacht habe. Habe ich jetzt wirklich sauber genug den Schuss angetragen? Wie war das jetzt? Weil ich da irgendwo so in dem Flow drinnen war, dass ich das nachher gar nicht so wirklich nachvollziehen habe können. Und mir dann, wo der eben nicht offensichtlich lag, wirklich Gedanken gemacht habe. Also da sind die kurzen, vielleicht 20 Minuten, wo ich dann gewartet habe, bis der Revierkollege dann da war,
Ewig.
die waren ewig. Das war wirklich die Hölle in dem Moment.
Ja, glaube ich.
Ja, weil ich hatte das schon ein paar Wochen davor schon mal gehabt, wo man die erste Sau in einen Graben dann hinein, also die ist
Ich
auch.
erinnere mich, das hast du mir erzählt.
Kennst du die Geschichte
Ich
schon?
kenne die
Ja,
Geschichte, ja.
da habe ich mich auch. Also das war für mich unfassbar. Das war mein zweites Stück überhaupt. Großes Glück. Das ist die Sau ist am kurz vor Einbruch der Dämmerung an der Kehrung aufgetaucht. War in einer Überläuferrotte, 3 oder 4 Stück. Das war das letzte Stück, was dann, also waren an der Kehrung, sind dann abgezogen, sind dann weitergezogen. Und dann habe ich mir gedacht, das schwächste Stück, das ist das, was als letztes geht. Das war auch vom Wildbret her natürlich das Schwächste. Und hab dann gewartet, bis die anderen weg waren, drauf dann eben die Kugel fliegen lassen. Dann ist sie natürlich abgesprungen. Und du kannst dir das vorstellen, beim zweiten Stück, was man insgesamt erlegt, da schaut man noch nicht durchs Feuer, es noch nicht so, wie man dann irgendwann ho hoffentlich lernt. Und ich habe mir gedacht, so, okay, das ist die Richtung, aber wo ist das hin? Nichts gesehen. Da hat er einmal keine Wärmebilder oder sowas. Also da hätte ich nicht mal Schweiß irgendwie nachvollziehen können, wo das hin war, weil es war auch kein Schweiß vor Ort zu sehen. Und die war dann 15 Meter dahinter, was ich halt nicht wusste, weil ich ja noch neu im Revier war. Da war ein Graben und es war gerade matschig, weil es am Morgen geregnet hatte. Und die lag dann da unten. Also das war einfach nicht zu sehen. Und auch da, diese Gedanken, was man sich in dem Moment macht, das Sagen, hat das jetzt geklappt? Oder was war da jetzt? Also wenn wir vorher nochmal über diese prägenden Momente gesprochen haben, so diese ersten Stücke, die dann auch nicht so unbedingt offensichtlich liegen, das hat mich schon auch sehr, sehr, sehr mitgenommen.
Das
Also
glaube ich.
auch auf Dauer. Darüber denke ich dann oft nach, was wird jetzt wo sein, wo werden die liegen? Natürlich wird man dann ein bisschen sicherer.
Nervös. Okay, sehr
Naja,
sicherer,
auch
okay.
nervös auch, ja. Aber dann in der Reflexion nachher wird man ein bisschen sicherer, weil man sich denkt, okay, das kann halt natürlich schon sein, dass sie jetzt dann halt hinterm Baumstamm liegen oder irgendwo, wo man es dann halt weg gleich sieht. Aber lustigerweise, diese Situation hatte ich so dann bisher eigentlich auch nicht mehr. Ne? Das waren halt gerade im ersten Jagdjahr halt wirklich so
Alles
schwierige Momente,
mitgenommen.
aber
Aber
ja,
das ist
hat man
also
was gelernt.
gerade zu dem Jährlingsbock, weil du das mit dem automatisch erzählt hast. Das ist ja was, was ich ganz stark in meiner Arbeit mache. Das Gegenteil von automatischen Bewegungen sind kontrollierte Bewegungen. Und Das ist ein großer Knackpunkt und oft so ein Augenöffner, der auch mir die Augen geöffnet hat, wegzukommen vom Automatischen hin zum Kontrollierten, ne? Weil ich dann immer genau weiß, was ich tue. Das ist nur so als kleiner Abriss. Du darfst auch gerne
Bewusstsein.
antworten. Ja, genau,
Ja,
im
also im
Moment
wahrsten
sein.
Sinne des Wortes, ich glaube, das betrifft uns ja ganz grundsätzlich ja auch als Menschen in dieser so schnelllebigen und so von vielen Dingen überfluteten Zeit, Dinge bewusst wahrnehmen. Und dafür liebe ich die Jagd auch, das Draußensein und dann mal ein paar Stunden weg von Bildschirmen und Technik, am besten gar kein Netzempfang. Darüber freue ich
Ja.
mich sogar, wenn es Revierecken gibt, die genau so sind, weil auch mein Fokus dann einfach steigt. Muss ich zugeben, das ist eine Schwierigkeit, mit der ich durchaus auch zu leben habe und die mich auch oft beschäftigt. Aber dann den Fokus oder das Bewusstsein zu finden, ne? Und das macht im normalen Leben, aber auch in der Jagd ganz, ganz viel aus.
Absolut. Ich gehe jetzt aber mal zur nächsten Frage. Wir haben zwar schon ein paar Antworten von dir darauf gehört. Ich stelle sie trotzdem. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Grundsätzlich, also ich glaube, ich wäre nicht der, der ich bin, wenn ich nicht von Kindheit, Jugend an schon wahnsinnig selbstkritisch mir selbst gegenüber gewesen wäre. Ich glaube, es gab sogar eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir selber zu selbstkritisch gegenüber gestanden habe. Ich habe das, also ich glaube, das kommt mit dem Alter von ganz alleine, dass man dann ein bisschen mehr Selbstsicherheit lernt und dann auch sieht, okay, das, was man macht, funktioniert auch. Das muss nicht alles dann wieder selbst reflektieren in dieser sehr, sehr harten Art sich selbst gegenüber. Aber das prägt einen. Und diese Selbstreflexion ist mir bis heute wahnsinnig wichtig, weil eh viel zu viele Menschen meinem Eindruck nach mit weniger Selbstreflexion durchs Leben gehen, dafür mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein und dadurch ja manchmal auch anderen Menschen gegenüber sehr, sehr harsch gegenübertreten. Und da versuche ich einfach mit dem, was ich tue, immer mit einem bestimmten selbstkritischen, aber auch kritikfähigen. Also wenn Dritte mir sagen, hey, so würde ich das nicht machen, das auch wahrzunehmen und zu versuchen, daraus zu lernen.
Okay, also für dich ist wirklich dieser Punkt, ich lerne aus meinen Fehlern. Du hattest vorhin schon gesagt, du hattest ein paar Drucksituationen, wo du dann gedacht hast, aha, warum ist das jetzt passiert? Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, passiert heute nicht mehr.
Doch, also sicherlich passiert. Also solche Situationen, ich glaube, das hört nie auf. Also
Ich
ich kann
meinte
mich
jetzt
auch.
nicht Fehler machen, sondern
Ja?
dich zum Beispiel vom Druck übermannen lassen. Ja.
Würde ich jetzt auch nicht behaupten. Wer weiß schon, in welche Situation man kommt. Also vor kurzem habe ich mal in einem Podcast gehört, jemand, der angeschossen wurde, auf Drückjagd. Ich habe solche Situationen nie erlebt. Ich bin überhaupt glücklicherweise von schweren Unfällen und so weiter verschont geblieben in meinem Leben bisher. Ich wüsste nicht, wie ich darauf reagiere. Ich hoffe mit bestimmt, also wie soll ich sagen, dass man da auch ein bisschen kaltblütig dann ist in dem Moment und mit der Situation dann gut umgehen kann. Aber wer weiß das schon? Und also das würde ich nie behaupten.
Ach, du meinst jetzt der Fall, wenn Druck aufkommt, es wird zum Beispiel
Ja.
jemand angeschossen und du musst helfen, oder wie kann ich
Ja,
das
genau.
interpretieren? Okay,
Ja.
nee, ich meinte jetzt, das erklärt es, warum wir gerade so ein bisschen aneinander vorbeireden, dass du dir selbst Druck machst. So,
Ach so.
Themenpunkt. Die anderen haben alle schon was geschossen. Ich bin der Einzige, der noch nichts hat. Ich muss bis heute ab. So die Richtung meinte ich.
Ja, also da würde ich auch mal behaupten. Also da würde ich schon behaupten, das nimmt mit der Zeit ab. Also ja. Also da diesen Moment, also dieses Gefühl. Wie gesagt, kenne ich, also das habe ich auch schon so erlebt, wo man sich denkt, gerade auf Jagdreise, du fährst tausende Kilometer irgendwo hin, also Toskana Beispiel, und du willst dann halt auch jetzt was mitnehmen. Ne? Also schon allein für mich das Wildbret war damals so ein Punkt, dass ich halt unbedingt mit nach Hause bringen wollte, so ein bisschen der Ernährer, das ist auch mitgenommen. Aber mit der Zeit und mit den Erlebnissen, die man hat, nimmt es ab. Also für mich absolut ab. Ich kann das auch an einem ganz, ganz praktischen Beispiel mitgeben. Ich hatte vor einiger Zeit in dem Revier, wo ich früher war, die Situation, dass ich da einen Jährling und ein Schmalreh frei hatte. Und ich bin damals geschlagene 48 Mal auf den Yearling angesessen. Das war einfach nie ein passender da. Einmal zu stark, dann kein passendes Stück oder nur Schonzeit oder sowas auch immer. Ich bin halt wirklich das ganze Jahr auf den Yearling draußen gesessen. Das hat mich sehr, sehr, sehr viel Demut gelehrt. Und dann war es aber so, dass mein lieber Freund der Clemens, der mit mir die Jagdprüfung gemeinsam gemacht hat und zudem sich durch den Jagdkurs eine der schönsten Freundschaften, die ich habe, auch entwickelt hat. Und der saß mit mir draußen und der hatte noch überhaupt keinen Trophäenträger erlegen können bis zu der Zeit. Und wie es so sein wollte, genau an dem Morgen, wo wir gemeinsam draußen waren, war plötzlich der passende Jahrlingsbock, der genau passend auf hatte, eben dabei. Und da habe ich gesagt, Clemens, den schießt du. Ich habe zu der Zeit schon das Glück gehabt, auf verschiedenste Trophäenträger jagen zu dürfen. Und da ist es mir wirklich sehr, sehr leicht gefallen, dann zu sagen, bitte Clemens, das ist jetzt deiner. Und die Freude darüber war für mich dann einfach aufgrund der Situation dann unmöglich größer, auch wenn ich schon so oft draußen gesessen bin. Da hat es mir einfach so viel mehr gefreut, dass er endlich seinen ersten Trophäenträger hat erlegen können und es dann auch alles geklappt hat und so weiter. Und seine Freude damit zu erleben, das war für mich sehr viel mehr wert, als dass ich da jetzt einfach den nächsten mir dann hätte an die Wand hängen können. Und das merkt man aber auch bei vielen älteren Jägern, die dann halt irgendwo diese Leidenschaft dafür entwickeln, Jungjäger oder jüngere Jäger mit rauszunehmen und dann auf ihren ersten Bock zu führen oder was auch immer. Dieses Geben können macht dann einfach zum Teil mehr Freude, als einfach für sich das nächste Stück dann ja an die Wand hängen zu dürfen. Und das finde ich ganz, ganz schön, das
Toll.
so pflegen zu
Total.
können auch. Ja.
Total. Also schön, also auch schöne Geschichte einfach. Du hattest gerade schon gesagt, das hat dich Demut gelehrt. Was war denn die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Naja, das ist sicher die Geduld. Also einfach das zu lernen und aber das macht auch die Spannung der Jagd aus. Wenn ich heute wüsste, ich gehe morgen ab, natürlich weiß man, wenn man das Revier kennt, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass da was kommen könnte. Dafür gibt es auch heute genug Hilfsmittel von den Wärmebildkameras bis über die Reviergruppen und was man halt alles so hat.
Na.
Man weiß natürlich ungefähr, was heute passiert, aber du kannst es nie mit einer Sicherheit sagen. Und da kann es halt nun mal sein, dass man halt sehr, sehr, sehr oft draußen sitzt, um das passende Stück dann zu erwischen. Und diese Geduld, und ich bin ansonsten überhaupt kein geduldiger Mensch, also das ist sicherlich nicht meine Stärke, aber das hat in einer sehr, sehr positiven Art und Weise die Jagd, oder das macht die Jagd für mich in einer sehr, sehr positiven Art und Weise aus, einfach nicht zu wissen, was passiert und das auf sich zukommen lassen zu müssen. Das macht es spannend und macht die Jagd immer schön.
Gerade man wird halt zur Entschleunigung gezwungen,
Ja, und
ne?
das, in unserer Zeit ist das so was Positives und das kann ich einfach nur
Absolut.
jedem da draußen empfehlen. Nehmt es wahr, geht's fischen, setzt euch in den Wald, keine Ahnung, macht Vögelbeobachtung, wenn ihr nicht jagen wollt. Aber
Oder
tut irgendwas.
fotografieren.
Fotografieren, genau, das ist auch eine Art von Jagd. Ne?
Ja, voll.
Deswegen, ich tue das auch wahnsinnig gern, das Festhalten von Momenten. Oder dann auch von Tieren, weil es einfach
Absolut.
Spaß macht. Du weißt nie, was passiert, was sie
Ja.
tun. Wenn man mit richtig guten Wildtierfotografen zu tun hatte, was die auch alles dafür tun müssen für einen guten Shot, herrlich.
Ja. Also ich kenne den Magnus Winbjörk. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Also den
Nein.
verfolge ich auch so gerne, weil der sich da irgendwelche Shelter baut, nur um dann da, der wohnt in Schweden, bei minus 30 Grad, stundenlang da zu sitzen für ein perfektes Foto. Also das ist der Hammer.
Und das lehrt einen auch Demut, Geduld und Demut.
Absolut,
Und das
absolut.
sind sehr, sehr positive Eigenschaften, finde ich.
Absolut. Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Gute, wirklich gute Frage. Naja, muss ich wirklich drüber nachdenken. Instinktiv wäre mir in den Kopf gekommen über Menschen. Also über die Menschen, die mit uns Jagd betreiben. Vielleicht aus dem Grund heraus, weil ich vielleicht vorher so einen, das klingt jetzt ein bisschen wahrscheinlich wenig gnädig mit der Jägerschaft, aber es gibt doch viele, die diesen nicht gönnen können in der Jagd, die auch durchaus Neid und Missgunst Missgunst empfinden. Dieser Jagdneid, das hätte ich mir so in dieser Art und Weise nicht gedacht, aber das ist halt leider doch präsent. Für viele ist Jagd auch reine Geschäftemacherei. Also gerade rund um die Großstädte herum, zumindest rund um Wien herum, habe ich das halt auch sehr leidvoll miterleben dürfen, wie viel Profit da einfach versucht wird, aus der Jagd zu schlagen. Das hätte ich mir so vorher nicht gedacht. Deswegen, das hat für mich durchaus einen neuen Aspekt über uns Menschen vielleicht eröffnet, der sicherlich vorher schon da war, also dass Menschen neidisch sind und anderen nichts gönnen und das ist eine allgemeine menschliche Eigenschaft, aber das hat mich dann vielleicht trotzdem schon verwundert und so durch die Jagd etwas verändert. Das ist leider vielleicht jetzt nicht so ein positiver Punkt,
Dafür machen wir
aber
das.
das, ja, so ist mir es zumindest jetzt in den Kopf geschossen.
Ja, das ist auch der Punkt. Jagdneid ist ein eigenes Wort. Es gibt kein Torneid beim Fußball oder so. So, das ist so ein eigens geschaffenes Wort in der Jagd.
Wobei, jetzt stellen wir gerade die Frage, gibt es das, dass der Fußballspieler, ich bin kein Sportler, also in diesem Sinne, ich gehe gern raus und mache ein bisschen Fitness, um mich fit zu halten, aber dieses Gruppensport-Ding hat mir noch nie wahnsinnig viel Freude bereitet. Aber deswegen frage ich mich gerade, gibt es das? Also ist der eine Spieler vielleicht auf den anderen neidisch, weil er mehr Tore schießt? Wahrscheinlich schon, würde ich mal sagen.
Bestimmt, aber es gibt kein eigenes
Es gibt
Wort
kein
dafür.
Wort. Ja, spannend.
Das ist immer das, was ich nehme. Also ich habe auch mal einen Artikel über Jagdneid recherchiert und geschrieben und bin eben genau zu diesem Ergebnis gekommen, dass da wahrscheinlich viel zusammenhängt. Ich hatte auch vor kurzem was über Jägerlatein geschrieben. Na, sogar ein österreichisches Magazin im Falstaff heißt das, glaube ich.
Ah, okay, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen.
Der Ausgabe zum Jägerball war das drin.
Ja, da habe ich leider, also ich war auf dem Jägerball, aber irgendwo habe ich das verpasst, dass ich das Goodiebag dann, also das Ballpräsent mitnehme. Deswegen habe ich die Ausgabe noch gar nicht gesehen. Also das nächste Mal, wenn ich beim grünen Kreuz bin, werde ich darauf acht geben und deine Notiz suchen.
Genau, nicht schlimm, aber da ging es genau darum, dass ich wirklich auch diese Charaktere mal untersucht habe, das, was ich auch hier versuche, so ein bisschen zu machen. Ja, und da einfach diese Mischung aus, ich sag mal, schönen Geschichten, die zusammenschweißen, aber eben auch dieser Punkt, keine Fehler zugeben, sehr viel Ego, was unterwegs ist und eben auch, ja, sehr viel Neid, was unterwegs ist. Und das
Wobei
ist
aber
so.
diesen Punkt, du sagst es gerade richtig, auch diese sehr schönen Momente und gerade auch dieses Zusammenschweißen, also was man jagdlich miteinander erlebt, das ist vielleicht kaum mit irgendwas anderem zu vergleichen, was man so mit anderen Menschen tun kann, weil vielleicht eben auch eben dieses Leben nehmen und sich dann darüber bewusst sein gemeinsam und auch, dass es klappt, dann darüber gemeinsam freuen. Das sind schon wahrscheinlich sehr, sehr starke Gefühle, die man dann miteinander teilt und die auch eben Freundschaften ganz anders prägen können, als wenn
Normalen
man
Sachen,
nur
wenn man ins
miteinander ans
Kino
Trinken
geht.
geht. Ja, genau.
Ja. Okay, lass uns mal in Richtung gehen, Zukunft der Jagd. Und da meine erste Frage, welche Herausforderungen und welche Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich ja, wie du sicherlich auch mitkriegst, sehr, sehr intensiv auseinandersetze. Ganz einfach, weil ich diesen Stadt-Land-Konflikt als sehr, sehr prägend für unsere Zeit oder für die nächsten Jahrzehnte betrachte. Dadurch, dass zunehmend unsere Gesellschaft urban geprägt ist, geht dieser Bezug zur Natur einfach verloren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir Jäger haben da meiner Meinung nach eine Pflicht, um auch die Jagd zu erhalten, um auch das, was wir heute noch pflegen dürfen, auch in der Zukunft in der Gesellschaft vertreten zu können und auf den Auftrag von der Gesellschaft bekommen, das auch pfle weiterhin pflegen zu dürfen, dass wir das vermitteln müssen, was wir da tun. Ich glaube, die Jagd hat eine wahnsinnig gute Storyline, die man erzählen kann. Die Nachhaltigkeit, das Management der Wildtiere ist einfach in einer Kulturlandschaft notwendig. Das würde nicht funktionieren. Landwirte wissen es auch. Die Landbevölkerung weiß es zu großen Teilen ebenfalls. Aber wir müssen der urbanen Bevölkerung in der Demokratie, in der wir Gott sei Dank leben dürfen, einfach erklären, um das gesellschaftsfähig weiterhin zu behalten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann stehen wir durchaus vor der Gefahr und wir haben das auch gesehen. Zürich hat ja vor einigen Jahrzehnten eben dementsprechend ja abgestimmt und die Jagd im Kanton abgeschafft, mit extremen Folgen auch finanzieller Natur für die Jagd dort. Die Entscheidung wurde bisher noch nicht revidiert, aber ich möchte halt eigentlich nicht in die Situation kommen, dass wir uns irgendwann vor einem Plebiszit dann entscheiden müssen, ob wir die Jagd weiterhin in der Art und Weise, wie wir sie heute noch leben, weiterleben dürfen. Man sieht zwar durchaus positive Aspekte, also ich glaube, die Jagdverbände schlagen gerade ganz, ganz langsam und zögerlich den Weg ein, auch Kampagnenfähigkeit zu erlernen, einfach weil diese Notwendigkeit gesehen wird, dass man in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit draußen ist. Da hat sich natürlich auch in der politischen Kultur so viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Die Landwirtschaft und die Jagd war bis vor 20, 30 Jahren immer noch ein Geschäft, was vor allem in Hinterstuben der Politik stattgefunden hat. Das ist heute einfach nicht mehr so. Die Politik findet ganz, ganz stark auch in den sozialen Medien statt. Und da bewegen wir uns auch. Also wenn ich jetzt dir da auch in die Augen schaue, Leute wie du und viele andere tolle Content Creators da draußen, die das auch als Pflicht war, für sich selber wahrnehmen, die Jagd zu vermitteln. Mit verschiedenen Aspekten, und da sind die Aspekte einfach so breit, wie wir Menschen in unserer Vorstellungswelt einfach sind. Das ist was Positives. Das ist auch der Platz, wo wir sein müssen. Wir müssen vielleicht noch es schaffen, aus unserer Blase stärker herauszukommen, weil ganz viele Jäger befinden sich in dieser Blase. Viele haben auch gar nicht den Anspruch an sich, da jetzt irgendwo missionarisch oder als Vertreter der Jagd wirklich unterwegs zu sein. Das ist vollkommen okay. Aber diejenigen, die sich da eine größere Audience zu schaffen versuchen, kommen dadurch meiner Meinung nach in eine Verpflichtung, auch positiv für die Jagd eben zu wirken, für das Außenbild der Jagd, was wir abgeben wollen. Ja, und wenn wir das
Absolut.
noch stärker wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, dann glaube ich, haben wir durchaus gute Chancen, uns weiter zu professionalisieren und die Jagd gut nach außen zu vertreten und ihren gesellschaftlichen Wert zu, ja, verkaufen der Bevölkerung.
Ja, und vor allem, was ich da gerne ergänzen würde, wenn ich darf, gegenseitige Unterstützung, ne? Also das ist gerade, als du es angesprochen hast, mit außerhalb der Blase. Also ich mache ja mittlerweile sehr viel außerhalb der Blase. Da kommt auch, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist sie schon draußen, eine lange Dokumentation hier im Öffentlich-Rechtlichen raus. Und ich muss sagen, immer wenn ich außerhalb der Blase gehe, bekomme ich sehr viel Zuspruch von Nichtjägern. Und ich bekomme sehr viel Hass aus eigenen Reihen.
Ja, ich habe,
Und das ist.
wir haben das eh schon mal besprochen, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt auch da in der öffentlichen Runde jetzt mal so sage. Ich finde den Content, den du machst, wahnsinnig gut. Das ist ein ganz eigener Blickwinkel auf die Jagd. Ich finde, das ist ein Blickwinkel, der auch sehr, sehr gut tut. Diese psychologische Betrachtung auch, wie tun wir Sachen, warum tun wir sie? Dass es da so viel Kritik gibt, ich kann das für mich einfach nicht nachvollziehen. Kritik an sich ist was Positives, wenn sie auch als Kritik eben gebracht wird, also sich weiterzuentwickeln. Aber nur dieses madig machen und dieses schlecht machen, das kann ich nicht ausstehen. Also das ist sicherlich etwas sehr, sehr Negatives an der Jagd, was ich auch als solches artikulieren möchte. Das stört mich. Das sage ich auch immer wieder und das vertrete ich auch in Postings nach außen. Da müssen wir lernen, wie wir miteinander umgehen. Auch das Internet ist kein Raum, an dem man sich, wie soll ich sagen, einfach Beleidigungen an den Kopf hauen darf. Und da braucht es einfach noch ein bisschen Etikette.
Vor allem anonym, also vieles ja dann anonymisiert im Internet. Es ist ja nachweislich, dass die Empathie durch den Bildschirm abnimmt, na, weil wir nicht mehr verstehen, ich kommuniziere mit einem anderen Menschen. Das ist immer dieser Punkt. Persönlich würde es einem keiner sagen, ne? Aber gerade, also so ein Fake-Account ist schnell erstellt und das ist so. Aber wieder ein schöner Übergang tatsächlich, auch wenn ich hoffe, dass deine Botschaft an unsere Hörerin auch positiv ist. Aber du darfst natürlich sagen, was du
Absolut.
möchtest. Jetzt habe ich dich ein bisschen geprimed. Genau, letzte Frage. Wenn du eine Botschaft an unsere Hörer senden möchtest, kannst, was wäre das?
Jetzt jagen. Das ist also wirklich ganz, ganz simpel.
Ja.
Geht's raus, macht's den Jagdschein, wenn ihr ihn noch nicht habt. Wenn ihr ihn habt, genießt es, was ihr da tun dürft. Tragt es auch nach außen. Ich glaube, die Jagd hat viele, viele positive Geschichten, die man erzählen kann, darf und muss. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, was wir in der Jägerschaft ganz viele Jahrzehnte gemacht haben, dass wir unser eigenes Süppchen gekocht haben. Heute haben wir die Möglichkeit, in einer, wie soll ich sagen, wahrscheinlich, es war noch nie so einfach, die positiven Geschichten der Jagd zu erzählen. Nicht alle Geschichten sind positiv. Jeder von uns erlebt auch Schwierigkeiten, negativen Geschichten. Es geht nicht immer alles gut. Auch das darf man kommunizieren. Ich glaube, das macht uns
Definitiv.
echt und authentisch. Das fällt nicht immer leicht. Kann ich auch selbst bestätigen. Aber dieses Überwinden und nach draußen gehen, das ist was wahnsinnig Schönes, wenn man sich dazu Gedanken macht. Und ich finde es auch immer wahnsinnig toll, andere Jäger kennenzulernen übers Internet, die eigene Botschaften, eigene Ideen haben, eigene Perspektiven, von denen ich auch wieder was lerne. Deswegen geht's jagen und erzählt und darum redet's drüber. Das wären eigentlich so die zwei Punkte, die ich mir sehr, sehr wünschen täte.
Sehr gut. Finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft. Das bringt uns auch schon zum Ende der Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ehrlichen Antworten, fürs Mitmachen. Ich fand das ein sehr schönes Gespräch. An unsere Hörer, lasst eine Bewertung da, teilt den Podcast mit allen Leuten, die sich irgendwie für Jagd, Psychologie, Persönlichkeit interessieren. Patrick, du darfst noch mal deine Social-Media-Kanäle teilen, dass die
Ja,
Leute dir auch folgen.
sehr, sehr gerne. Danke dir, Claudia, nochmal für die Einladung. Toll, dass du das machst. Bitte mach weiter so. Ich finde das wirklich ganz, ganz großartig. Und wenn ihr von uns was sehen wollt, wie gesagt, ich bin der Wildtiroler. So findet ihr mich auf Instagram und ansonsten Vollwild bzw. Wildfilm Austria. Das sind unsere Kanäle auf Instagram, YouTube und Hand on Demand.
Perfekt. Dann danke ich dir ganz herzlich und auf Wiedersehen.
Danke dir.